Ja, nicht, da bin ich in Lauenburg, sondern da ist Landtagswahl, nicht? Also, mein oberster Arbeitgeber in Person des Bildungsministers, Klammer FDP. Ich glaube, ich weiß schon, wie die Wahl ausgeht heute. Zumindest was die FDP betrifft. Wollen wir mal gucken. Ja, genau. Mein Thema heißt Planen oder nicht planen? Das ist hier die Frage, frei nach Hamlet. Planen oder nicht planen? Ich habe zwei schwarze Bücher mitgebracht. Vielleicht erkennt ihr die beiden, obwohl ich sie nicht aufschlage. Die ist schon ein bisschen älter, die ist noch nicht ganz so alt. Diese beiden Bücher, darum geht's heute in dieser Predigt. Ich komme darauf zurück. Ja, ich gehe immer morgens um 6 ins Bett. Ich schlafe dann bis 1. Zurzeit wache ich immer mit einem Lächeln im Gesicht auf. Es ist ein Traum, nochmal so erfolgreich zu sein, nachdem es viele Jahre in meiner Karriere auf und ab gegangen war. Seit meinem 11. Lebensjahr träumte ich davon, reich und berühmt zu werden. Deshalb wollte ich immer abhauen aus Gronau in Westfalen, wo ich geboren bin. Ich wollte raus aus der bürgerlichen Enge. Weg von einem Ort, an dem, Achtung, das ganze Leben durchgeplant ist. Von der Geburt über die Verlobung bis zur Beerdigung. Bürgerliche Träume habe ich nie gehabt. Kinder wären vielleicht vorstellbar gewesen, aber das hat nie hingehauen. Ich musste immer weiter, getreu dem Motto Daumen im Wind. Als Kind posierte ich vor dem Spiegel, Zigarette im Mundwinkel und übte wie ein Star zu gucken. In der Schule erklärt mich meine Mitschüler für bekloppt, weil ich allen erzählte, ich werde eines Tages weltberühmt. Die 50er Jahre in Gronau waren eine Epoche des Schweigens, der Verdrängung. In den Zeitschriften sah ich tolle Frauen und Riesenautos. Ich zweifelte nie daran, dass ich es packen würde, wegzukommen, denn ich war bereits mit 13 ein Wunderknabe am Schlagzeug und spürte, dass das mit der Trommelei abgehen würde. Nur meine Eltern waren schwer besorgt. Sie sagten, bodenlose Kunst und sowas, lern erst mal was Richtiges. Mit 15 bin ich dann nach Düsseldorf abgehauen und machte eine Kellnerlehre. Mein größter Traum war immer, mir die Welt anzuschauen und herumzustreuen. Daran hat sich nichts geändert. Mindestens 3 Monate im Jahr bin ich weit weg auf irgendwelchen Schiffen, mal mit meinem Rockliner, mal mit der Queen Mary. Damit ich beweglich bleibe, wohne ich dauerhaft in Hotels. Da muss ich meinen Müll nicht selber runterbringen. Ich sage immer, jetzt kommt ein schöner Satz, der mir als, bin ja Musiker auch, wirklich wie Öl runtergeht. Hätte Bach seinen Müll selber weggetragen, hätte er manche Kantate nicht geschrieben. Das muss ich meiner Frau noch mal sagen, die wird das wahrscheinlich nicht so empfinden. Ja, außerdem trifft man in Hotels regelmäßig die interessantesten Menschen. Ich lebe gern in der Öffentlichkeit. Wenn ich Leute im Foyer treffe, verstelle ich mich nicht. Einmal musste ich allerdings meinen Pass vorzeigen, um zu beweisen, dass ich es wirklich bin. Udo, die Kunstfigur. Und der private Udo, das ist eigentlich ein Ding. Der einzige Unterschied ist, dass ich in meinem Zimmer den Hut abnehme. Ich muss ja mein sensibles Haupthaar pflegen. Und jetzt kommt ein Satz, den ich mir hier fett gedruckt habe. Ich mache nie langfristige Pläne, weil ich mir alles offen halten will. Ich muss meinen Hut immer mal wieder woanders hinhängen. Freiheit ist Luxus, das weiß ich. Aber das Fleißrad, in dem ich mich bewege, strengt mich zunehmend an. Ich würde jetzt gern noch mehr streunen, noch mehr von der Welt sehen. Das klischeehafte Bild vom Mann mit dem kleinen Koffer, in dem nur eine Scheckkarte und seine Reizwäsche sind, das trifft voll auf mich zu. Dieser Mann geht regelmäßig zum Flughafen, schaut auf die große Anzeigetafel und fliegt irgendwo hin. Mal für einen Tag, mal für einige Wochen. Denn ein Star muss sich rar machen und öfter mal weg sein. Meine Träume haben sich eigentlich alle erfüllt, sagt Udo Lindenberg. Rudolf Otto Wiemer sagt, hör dir das an, Gott. Ich will heute mit dem Auto unterwegs sein. Morgen schließe ich den Kaufvertrag ab. Das neue Haus wird in 10 Monaten stehen. Dann ziehen wir ein, machen das dritte Kind, schicken das erste zur Schule, das Geschäft wird vergrößert, den Kompagnon schmeiße ich raus, kaufe das restliche Aktienpaket, übernehme den Vorsitz in der Gesellschaft, wechsle die Freundin, der Bungalow im Tessin ist fällig, die Gören springen mir von der Tasche, die Frau hat eine Operation. Ich bin Generaldirektor, vielleicht Prostata, gut wird repariert, man ist 60, Konzern gesund, rapide wächst das Grundkapital, glänzende Aussichten für die nächsten 10 Jahre, was sag ich, für 20. Hör dir das an, Gott. Und komm mir ja nicht dazwischen. Planen oder nicht planen? Das ist hier die Frage. Ich möchte mal eine Frage stellen. Und weil es vielleicht ein klein bisschen unangenehm sein könnte, darauf ehrlich zu antworten, möchte ich euch bitten, wenn ich das gleich erklärt habe, die Augen zu schließen und euch an einer Stelle zu melden. Also mit dem Augenschließen, nicht? Weil sonst guckt man vielleicht, ne, ich will mich hier nicht outen und so. Ich mache das in der Schule auch so, wenn es um so ein bisschen peinliche Fragen geht. Also, meine erste Frage wird sein, wer von euch würde sagen, ich gehöre zu den Planern? Ich habe mir tatsächlich überlegt, mit 20 möchte ich das erreicht haben, mit 25 das, mit 35 das. Und wer würde von sich eben sagen, nee, dazu gehöre ich nicht. Ich lasse das Leben so auf mich zukommen. Ich habe mir das eigentlich nie richtig überlegt. Im Nachhinein gedacht, och, war eigentlich ganz nett. Planer oder Nichtplaner? Also, ich bin der Einzige, der die Augen auf hat. Wer würde sagen, ich gehöre zu diesen Planern? Ich habe mir das vorher überlegt. Finger hoch. Okay, dann vielleicht bei den 51% melden. Okay, wer würde, jetzt, das müssten ja eigentlich jetzt die anderen sein, wer würde jetzt sagen, nein, das bin ich nicht, ich habe es eher so auf mich zukommen lassen. Bitte Finger hoch. Ja, dankeschön. Also, es war so ungefähr halbe halbe. Ich habe mir das vorher überlegt und dachte auch, na, vielleicht wird es so, ne, dass es ungefähr genauso viele Planer wie Nichtplaner gibt. In dieser Predigt heute geht es um 3 Verse im Jakobusbrief. Vielleicht mal 2 Sätze zum Jakobusbrief. Im Jakobusbrief, den mag ich sehr gerne, da geht es nämlich darum, es geht um die konkrete Veränderung im Leben von Menschen durch die Kraft des Glaubens. Das heißt, es geht nicht nur um den Glauben, sondern was bewirkt dieser Glaube alltäglich in meinem Leben? Die ganz Bibelkundigen unter euch, vielleicht fällt denen die eine oder andere Stelle aus dem Jakobusbrief ein, vielleicht bewahrheitet sich das tatsächlich jetzt schon in eurem Kopf. Also es geht im Jakobusbrief darum, dass Christen konsequent ihren Glauben leben und dadurch Veränderung in der Lebensführung erfahren und im Verhalten. Jakobus 4, 13 bis 15. Und nun ihr, die ihr sagt, heute Morgen wollen wir in die oder die Stadt gehen und wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen und wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Ein Rauch seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Dagegen solltet ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Wenn man sich mit einem Bibeltext auseinandersetzt, ist es, finde ich, manchmal gut, ihn in verschiedenen Übersetzungen oder Übertragungen zu lesen. Und dieser Bibeltext ist ja nun nicht so lang. Deswegen gönne ich euch nochmal die neue Genfer Übersetzung. Da heißt der gleiche Text folgendermaßen: Nun zu euch, die ihr sagt, heute oder spätestens morgen werden wir in die und die Stadt reisen. Wir werden ein Jahr lang dort bleiben, werden Geschäfte machen, werden viel Geld verdienen. Dabei wisst ihr nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist schon euer Leben? Ein Dampfwölkchen seid ihr, das für eine kleine Weile zu sehen ist und dann wieder verschwindet. Statt solche selbstsicheren Behauptungen aufzustellen, solltet ihr lieber sagen, wenn der Herr es will, werden wir dann noch am Leben sein und dies oder jenes tun. Möglicherweise setze ich mich jetzt in ein Wespennest, aber es kommt noch ein drittes Mal dieser Text aus der Volksbibel. Ich mag die Volksbibel, ich sag's gleich, ich oute mich. Also, das ist ja mehr eine Übertragung. Aber ich finde diesen Text auch in der Volksbibel wirklich eindrücklich. Hier ist eine Ansage für alle, die sowas sagen wie: Nächste Woche fange ich einen neuen Job in einer anderen Stadt an, da will ich ein Jahr bleiben und jede Menge Kohle scheffeln. Habt ihr denn nur einen blassen Schimmer davon, was morgen alles passieren wird? Was geht denn mit eurem Leben wirklich ab? Euer Leben ist doch im Grunde nur wie der Qualm einer Kippe. Man kann ihn noch kurz sehen und dann ist er auch schon für immer verschwunden. Darum ist es eine gute Einstellung, wenn man sich sagt: Wenn Gott will, werde ich leben und dann werde ich auch dieses oder jenes tun können. Erstens, plane nicht mit dem, was du nicht hast, nämlich deiner Zeit. Hinter das Wort deiner Fragezeichen in Klammern. Ist es denn deine? Ist es denn meine Zeit? Nein. Plane nicht mit dem, was du nicht hast. Denn deine Zeit steht in Gottes Händen. Plane nicht mit dem, was du nicht hast. Und dieses Wort, das wir jetzt dreimal gehört haben, in unterschiedlichen Übersetzungen, Übertragungen, zunächst mal ist das ja ein Wort an die Ersten, die sich vorhin gemeldet haben, also an die Lebensplaner. Jakobus erinnert uns hier, ohne dass er das nochmal ausdrücklich sagt, an eine Fülle von Aussagen schon aus dem Alten Testament über die Zerbrechlichkeit und die Kürze des Lebens. Zum Beispiel Psalm 39, ein Wort, das vielen von uns vielleicht im Ohr ist: Herr, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss. Siehe, meine Tage sind eine Handbreit bei dir, mein Leben ist wie nichts vor dir, wie gar nichts sind alle Menschen, die doch so sicher leben. Oder Psalm 69, gedenke, wie kurz mein Leben ist, wie vergänglich du alle Menschen geschaffen hast. Oder als letztes Psalm 144, ist doch der Mensch gleich wie nichts, seine Zeit fährt dahin wie ein Schatten. Also die Bibel vergleicht unser Leben mit einer Blume, die eben noch blüht und jetzt schon nicht mehr da ist. Oder mit einem flüchtigen Schatten, einer Wolke, einem Nebel, der vergeht. Das will sagen, wir haben es nicht in der Hand, wie lange wir leben. Und Jakobus warnt vor dieser trügerischen Sicherheit, zu meinen, ich habe viel Zeit. Morgen kann ich noch dies oder jenes tun, Gutes tun, irgendwann, wenn ich mal weniger zu tun habe. Mach dir nichts vor. Bau nicht auf das, was du nicht beeinflussen kannst. Das Leben kann so schnell vorbei sein, so wie ein Nebelwölkchen in einem Augenblick sich aufgelöst hat beim Strahl der Sonne. Es gibt diesen bekannten Satz: Heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens. Der Satz, der, habe ich gelesen, einer amerikanischen Nonne zugeschrieben wird, beschreibt etwas von der Notwendigkeit, jetzt zu leben. Verschieb dein Leben und deine Berufung von Gott her, nicht auf morgen. Sonst kann es passieren, dass dein Leben am Ende tatsächlich nur heiße Luft war in Gottes Augen. Viel Lärm, viel Rauch um nichts. Auf einer Homepage stand: Ich will es lernen, im Heute leben, nicht mein Leben in der Warteschleife verbringen. Wenn meine Frau endlich ordentlicher wäre, dann, meine Kinder ein weniger selbstständiger sind, dann, wenn ich mehr Geld hätte, dann, wenn dieser unangenehme Termin hinter mir ist, dann, wenn nur diese schwierige Beziehung nicht mehr wäre, dann. Das Leben findet heute statt. Es ist zu kostbar, es auf morgen zu verschieben. Für die Mittelalten unter uns kann das heißen: Rechne nicht mit der Nachspielzeit, mit der Zeit nach der Pensionierung. Dann werde ich mich mal richtig in der Gemeinde engagieren oder ich werde mich überhaupt Gott erstmal richtig zuwenden. Nein, jetzt, jetzt ist die Zeit. Tu das, was richtig ist. Und das kann zum Beispiel heute sein: Sage deinen Eltern oder deinen Kindern, je nach Lebenssituation, wie lieb du sie hast. Nimm dir Zeit, neu zu erspüren, dass du sie liebst, und liebe sie konkret mit Taten. Sag deinem Mann oder deiner Frau endlich, wie leid es dir tut, wie du dich über Jahre hinweg benommen hast, dass du das nicht länger tust. Nimm dir endlich einmal Zeit oder vielleicht auch Geld, um Menschen Gutes zu tun, die es brauchen. Versteck dich nicht länger dahinter, dass du ja nicht weißt, ob du nur ausgenutzt wirst, ob das Geld wirklich ankommt. Bitte den Menschen doch endlich um Entschuldigung, der von dir so verletzt wurde. Oder fang endlich den Dienst in der Gemeinde an, für den dein Herz so schlägt. Jakobus sagt hier, deine Zeit steht in Gottes Händen. Plane nicht mit dem, was du nicht hast, von dem du gar nicht weißt, ob es noch kommt, der Zeit. Lebe nicht in falscher Sicherheit. Zweitens, deine Zeit steht in Gottes Händen. Plane sie im Hören auf Gott. Es könnte jetzt so der Eindruck entstanden sein, planen ist antigöttlich. Planen ist falsch. Nein, ganz bestimmt nicht. Plane deine Zeit im Hören auf Gott. Jakobus sagt nicht, dass Planung überflüssig oder vielleicht sogar gottlos wäre. Die Bibel redet durchaus von der Klugheit, zu planen, Ziele zu haben und den Eifer, sie auch zu erreichen. Zum Beispiel in Lukas 14, 28 sagt Jesus, denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er auch genug habe, es auszuführen. Das heißt doch, es ist nötig zu planen, Ziele zu haben. Nein, das kritisiert Jakobus nicht, sondern dass ein Christ, jemand, der sein Leben eigentlich unter Gott und mit Gott führt, dass er Gott nicht einbezieht in seine Lebensplanung. Jakobus weiß um die Gefährdung von Menschen, die sagen, dass sie Gott lieben und mit ihm leben. Aber dennoch, wenn es dann an die Planung zum Beispiel der Karriere, der Ausbildung, der Finanzen geht, dann praktisch Atheisten sind. Atheisten in dem Sinne, dass sie bewusst oder unbewusst sagen, Gott, komm mir nicht dazwischen. Ich plane. Jakobus kennt vermutlich solche Christen in den Gemeinden, an die er schreibt, weil er sie ja auch konkret anspricht. Planen wir nicht oft munter unser Leben und beten anschließend, Herr, segne, was ich mir da vorgenommen habe. Ich bin doch dein Kind. Ich denke, das leuchtet ein, dass das widersinnig ist. Denn Jakobus empfiehlt hier am Schluss des Predigttextes zu sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Für diejenigen von euch, die vielleicht noch diese ganz alte Luther-Übersetzung im Kopf haben, es heißt tatsächlich, wenn der Herr will, werden wir leben. Also nicht, wenn der Herr will und wir leben. Ja, ich habe nochmal im Urtext extra nachgeguckt. Wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Eine etwas frömmelnde, abgegriffene Redensart, so der Herr will und wir leben. Jakobus, denke ich, meint das ernst. Er rät uns zu dieser Lebenshaltung, die Lebensziele und Lebensschwerpunkte tatsächlich mit Gottes Willen abzugleichen, und zwar vorher. Gott erwartet von uns eine gewisse Flexibilität, eine Offenheit. Manchmal brauchen wir vielleicht auch die Hilfe des anderen in der Gemeinde. Wenn wir zu starr sind, weil wir in unserer Persönlichkeitsstruktur eher auf Kontinuität und Sicherheit angelegt sind und uns dann vehement dagegen sträuben, Altes, Bewährtes loszulassen und Neues zu ergreifen. Ein Wort an die Bewahrer und Konstanten, die im besten Sinne des Wortes Konservativen unter uns. Eine Gemeinde braucht sie. Aber sie dürfen natürlich in ihrer Stärke auch nicht allein bestimmen. Sie brauchen manchmal den Mut, die Gabe und den Glauben der Pioniere, Neues zu ergreifen, Altes loszulassen. Oder wir brauchen vielleicht Korrektur, weil wir geblendet sind von unserem Wunsch, etwas Bestimmtes zu erreichen. Da ist es dann wieder hilfreich, gute Freunde zu haben, denen ich meine Situation öffne und die ich auch reinschauen und reinreden lasse. Jakobus rät uns zu dieser Haltung. Und es ist gut für mich, mein Leben im Hören auf Gott zu planen und zu leben. Für die anderen, die Aktivisten und Macher hier unter uns, ich kenne euch ja nun nicht so genau, deswegen sage ich das mal so jetzt allgemein in eure Mitte, für die Aktivisten und Macher, die voranstürmen, heißt das, gottzentriert planen, im Hören auf Gott und auf seinen Geist, der in dir lebt. Das hilft dir, im besten Sinne, nämlich aus Gottes Sicht, effektiv zu leben. dich nicht zu verlieren in den vielen schönen Träumen und Wünschen, was alles sein könnte. Es hilft, zielorientiert zu leben. Und in diesem Falle kann Reduzierung oder Entschleunigung angesagt sein. Es kommt nicht so sehr darauf an, wie viel du tust, sondern dass du das Richtige tust. Was bedeutet das nun wieder für die eher Passiven, das Leben im Hören auf Gott zu gestalten? Für die, die eigentlich schon immer etwas tun wollten, aber meistens im Vorhaben stecken geblieben sind, aus Trägheit, aus Egoismus, aus Unsicherheit, denen ist gesagt, der Herr will, du sollst leben und dies oder das für ihn tun. Vielleicht musst du herunterkommen von deinen zu hohen Ansprüchen und deiner Perfektion, die dich an der Mitarbeit hindert und dich zu dem ewigen Nörgler macht. Komm aus der Deckung, mach mit. Ein Missionar schrieb über sich selbst, weil ich so lange meinte, ein außerordentlicher Christ sein zu müssen, bin ich lange nicht dazu gekommen, wenigstens ein ordentlicher zu werden. Ich muss nichts Außerordentliches sein, aber ordentlich, ihr versteht, in einem gewissen Sinne, nicht? Ordentlich, realistisch, aber bleibe natürlich auch nicht unter deinem Maß und deiner Aufgabe. Hier kann Beschleunigung angesagt sein. Beiden ist gesagt, den Aktivisten und den Passiven, das bekannte Wort aus Micha 6, Vers 8, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Gebote halten, Liebe üben, demütig sein vor deinem Gott. Das ist das, was Gott will. Und das ist auch Grundlage für das, was geschehen soll in deinem Leben. Entdecke oder ergreife neu diese Berufung. Die allgemeine Berufung und die konkrete. Die allgemeine lesen wir zum Beispiel in Epheser 2. Etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit, zur Freude und Ehre Gottes geschaffen. Und die konkrete, beginne das zu tun, wovon du in deinem Herzen weißt, dass es richtig ist. Und lasse anderes dafür weg. Tue das, was richtig ist oder im Namen Gottes. Tu für die Menschen, was du kannst oder dir Freude macht. Die Frage ist doch, weißt du in der Regel ganz genau, wie jede Woche dieses Jahres, die jetzt noch kommt, ablaufen wird? Was in diesem Jahr sein wird und sein darf? Was einen Tag stattfinden wird oder nicht? Natürlich weißt du das nicht, ich auch nicht. Oder gibt es da bei dir auch reale Öffnungen für Gottes Führung und Willen? Könnte Gott deinen Tagesablauf verändern? Oder vielleicht sogar deinen Lebensablauf? Vielleicht nur einmal punktuell oder auch generell? Tu es. Sei offen für Gott und für das, was er in dein Leben hineinspricht und hineintut. Und das kann dann vielleicht ein Dienst in der Gemeinde sein, den du bisher noch nicht getan hast. Und dass du jetzt tatsächlich endlich aufstehst oder dich auch wieder einklingst. Und drittens schließlich, es geht hier ja nicht um ein Verbot des Planens, sondern es geht um ein Gebot beim Planen. Jakobus spricht nun nicht hauptsächlich die Zukunftszweifler an, sondern er spricht die Zukunftsplaner an, also mehr diejenigen, die sich vorhin das erste Mal gemeldet haben. Die Zukunftsplaner, die Existenzgründer, die Menschen, die die Businesspläne ihres Lebens als PowerPoint-Präsentation per E-Mail verschicken könnten. Diejenigen, die stets ihre Work-Life-Balance, dass Arbeit und Leben schön ausgeglichen ist und nicht die Arbeit zu viel wird, die das stets im Auge haben oder die in Krisen- und Qualitätsmanagement geübt sind und sich in Jahresumsatz, Rendite, Gewinn vor Steuern orientieren, die spricht er an, weil die oft dazu neigen, das nicht nur in ihrem Beruf zu tun, sondern eben auch im Privatleben. Sie sind sozusagen die Brüder und Schwester der Bauarbeiter am Turm von Babel oder des reichen Kornbauern aus Jesu Gleichnis. Der erreicht zwar hervorragende Ernteerträge, wer die Geschichte kennt, weiß, ihn ereilt aber dessen ungeachtet der plötzliche Tod, vielleicht durch einen Herzinfarkt. Jakobus will hier diejenigen warnen, die sich nur auf den Businessplan verlassen, egal, ob er sich auf ein Start-up-Unternehmen oder auf das eigene Leben bezieht. Das Leben, besonders mein Leben, richtet sich nicht nach den Plänen, die ich mir in übertriebener Bescheidenheit oder in fortschreitendem Größenwahn dazu mache. Es ist von so vielen Faktoren abhängig, dass ich nicht einmal meine nahe Zukunft berechnen kann. Wer weiß, was morgen ist? Wer weiß es wirklich? Niemand. Das Leben ist wie das Wetter, aber noch viel komplizierter. Kein Wetterbericht und keine Zukunftsvision kann es vorhersagen. Und es kommt noch mehr dazu. Am Ende des Predigttextes, dieses Wort, was wir jetzt schon ein paar Mal gehört haben, wird nochmal diese Bedingung des Glaubens genannt, welche die Ungewissheit zwar nicht auflöst, aber doch relativiert. Es heißt, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Am Ende kommt es heraus. Unsere eigenen Planungen und Hoffnungen, Sehnsüchte, Befürchtungen, Absichten und Ziele werden in ein Verhältnis gesetzt. In ein Verhältnis gesetzt zu den Plänen, Absichten und Zielen dessen, der die Welt geschaffen und auch erlöst hat. Jakobus formuliert es in unhintergehbarer Schärfe. Wichtiger als unsere eigenen Pläne sind die Pläne Gottes. Man kann das zugegeben als Kränkung verstehen. Das Ich, mein Ich, ist nicht Herr über mein eigenes Leben. Aber zur Kränkung wird dieser Satz, denke ich, nur, wenn der Mensch sich selbst auch zum Gott seines Lebens machen will. Wenn er berechnen, planen, kontrollieren, alles in der Hand behalten will. Das zielt auf den Menschen, der sich selbst mit Zukunftsberechnungen gefangen hält. Der ängstliche Mensch hat um sich herum Mauern aus Plänen und Befürchtungen aufgerichtet. Man kann aber, und das ist viel wichtiger, diesen Satz auch als eine Befreiung verstehen. Wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Ich gebe meine eigene Lebensgeschichte aus der Hand. Und ich nehme die Hand Gottes, die er mir entgegenstreckt. Ich führe nicht mehr selbst. Ich lasse mich führen. Ich kontrolliere nicht alles, weil ich weiß, dass ich schon längst gesegnet, schon längst getröstet und schon längst begnadigt bin. Ich befreie mich von meinen eigenen Planungen. Ich befreie mich von allen Ängsten und Befürchtungen. Ich mache mir um die Zukunft keine Sorgen mehr, denn ich weiß, meine Zukunft und meine Hoffnung liegen gemeinsam in Gottes Hand. Diesem biblischen Gott sind nicht wie der Göttin Fortuna auf manchen alten Abbildungen die Augen verbunden. Oder die Göttin der Justitia übrigens auch, nicht? Ihm sind nicht die Augen verbunden und er verbindet sie auch nicht selbst. Gott sieht mich Menschen gnädig an, weil er selbst zum Menschen geworden ist. Das Kind in der Krippe. Dieses Kind in der Krippe öffnet den Weg zu Gott, der sich bekannt macht. Er stellt sich vor als ein Gott, der das Leben der Menschen will, der ihnen in Barmherzigkeit und Gnade entgegenkommt. Jakobus macht uns eben einen ganz konkreten Vorschlag, so wie er nun mal ist, der Jakobus, in seinem ganzen Brief. Da geht es um uns, unser ganz konkretes alltägliches Leben. Wenn wir planen, sollen wir uns sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Das ist also, ich sagte es schon, kein Verbot des Planens, sondern ein Gebot beim Planen. Mach dir bewusst, dass deine ganze Lebensplanung nur etwas Vorläufiges ist, weil letztlich Gott dein Leben in der Hand hat. Wenn du zum Kalender greifst, und dies ist ein sehr ausgefeiltes Zeitplanungssystem, was ich hier benutze. Aber wenn ich dazu greife, ist übrigens nicht von Tempus, nicht? Ist auch ein gutes System, Tempus, ich stehe auf diese Firma. Also wenn du zu diesem Kalender greifst, und das tut man ja, um zu planen, um festzulegen, wenn du zu diesem Kalender greifst, dann denke daran, dass du eben nicht der alleinige Herr über dein Leben bist. Du kannst noch so hervorragend planen mit einem noch so hervorragenden System. Du kannst so sehr versuchen, dich gegen alle Eventualitäten abzusichern. Letztlich entscheidet Gott darüber, ob deine Pläne Wirklichkeit werden können. Ich komme zum Schluss. Du weißt nicht, wie lange dein Leben dauert. Keiner von uns weiß, ob er zum nächsten Jahreswechsel noch über den Friedhof laufen kann oder zu denen gehören wird, die genau dort unten unter der Erde liegen. Und wir wissen alle, ob ich jung oder alt bin, ist bei der Frage kein so wirklich ausschlaggebender Faktor. Wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Dieser Satz will uns keine Angst machen. Aber es kann gut sein, dass er uns zurechtstutzt. Da, wo wir zu selbstbewusst und zu selbstverständlich planen und dabei vergessen, dass wir unser Leben letztlich nicht in der Hand haben. Planen ist erlaubt und geboten. Aber zugleich ist es für uns Menschen, die wir unter Gott leben, die wir uns Christen nennen, geboten, im Bewusstsein unserer Grenzen zu planen. Ich habe etwas, fand ich, Hochinteressantes gelesen, wusste ich noch nicht vorher. In den vergangenen Jahrhunderten haben nämlich protestantische Kaufleute in Holland häufig genau dies mit einem Zusatz unter ihren Handelsverträgen, die sie abgeschlossen haben, deutlich gemacht. Sie haben ihre Geschäfte jeweils mit einem kleinen Kürzel unterzeichnet, SCI. Das ist lateinisch oder ist eine lateinische Abkürzung für Sub Conditione Jacobi, was auf Deutsch heißt unter der Bedingung des Jakobus. Das heißt also, sie haben ihre Handelsverträge abgeschlossen, haben darunter geschrieben SCI. Damit war für alle Beteiligten klar, dieses gute Geschäft können wir nur unter einer Bedingung zu Ende führen. So der Herr will, werden wir leben. Ah ja. Ah ja. Toll. Ja. Ja gut, das muss ich bei uns in der Gemeinde dann auch mal einführen. Schlussbemerkung, ist das nicht überhaupt eine Binsenweisheit? Aber diese Binsenweisheit, wenn es denn eine ist, drückt sehr viel über das Selbstverständnis des Menschen aus, der diesen Vertrag abschließt. Bei allem Gewinnstreben ist er sich im Klaren darüber, dass sein Leben in der Hand eines Mächtigeren liegt. Das schenke uns Gott, unser Herr. Amen. Er segne und behüte dich. Er lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Erhebe dein Angesicht, sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Einen wunderbaren Sonntag. Mhm.